Hey Christian, was haben Poor Things und die Kinotagesstätte gemeinsam?
Keine Ahnung.
Feminismus?
Nein.
Sex?
Nein.
Aber tiefgründige Gedanken?
Nein.
Es ist ein Experiment.
Guten Abend.
Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Damit herzlich willkommen zur Kinotagesstätte, zu einer neuen Folge unseres Podcasts, zu einer neuen Filmbesprechung aus aktuellem Anlass. Ein Film, der ein bisschen rotiert, der in aller Munde ist und der durchaus Chancen auf große Preise hat und auch schon große Preise gewonnen hat. Es geht um Poor Things von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone in der Hauptrolle. Und ja, wen könnte ich mir da als besseren Gesprächspartner einladen, als den Mann, der ihn schon letztes Jahr gesehen hat und höchst begeistert war und jetzt noch ein weiteres Mal im Kino war, um ihn zu schauen, Marius.
Ja, hi, ich habe ihn nochmal geschaut in einem der merkwürdigsten Kinos, in denen ich jemals war, weil aus irgendwelchen Gründen Poor Things nicht in Mainz gespielt wird. Danke an die Sinister-Kette an dieser Stelle. Und mein Dank geht raus an die Cineplex-Kette, die den wiederum spielt. Wiesbaden habe ich den gesehen in einem sehr verschachtelten, sehr versteckten kleinen Kino, wo der Saal aber dann überraschend groß und schön war. Also, und auch ein paar Leute tatsächlich drin waren. Ich war natürlich in der englischen Vorstellung, wie sich das gehört, Christian?
Nein.
Bei einer Komödie oder also zumindest bei einem lustigen Film. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute drüber reden, denn ich habe es ja schon in der Jahresabschlussfolge erwähnt. Es ist quasi mein Film des Jahres gewesen und bin sehr froh, dass der jetzt in den deutschen Kinos gestartet ist.
Ja, wir schauen mal, ob das auch für mich zutrifft. Ich stehe dem Film etwas, ich sage mal, skeptischer gegenüber. Aber Marius, das ist jetzt, es liegt jetzt ganz an dir, an deinen Worten, mir diesen Film schmackhafter zu machen. Ja, also es wird sich in dieser Folge entscheiden, ob es bei meiner Bewertung bleibt, ob ich ihn vielleicht sogar abwerte oder ob ich die vermeintliche Genialität dieses Films doch noch erkenne und auf einmal mit Sternen um mich schmeiße urplötzlich. Also große Erwartungen an dich.
Damit kann ich immer sehr gut umgehen. Aber vor allen Dingen werden meine Erwartungen oder die Erwartungen an mich noch höher, denn unser Timing für diese Folge könnte nicht schlechter sein. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme in genau 4 Stunden werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben und da wird Poor Things mit Sicherheit erscheinen. Nur haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Ahnung, wie oft der nominiert wird im Gegensatz zu euch da draußen. Deswegen machen wir eine wunderschöne Kategorie wieder auf, oder Christian?
Genau, unsere beliebte Kategorie, ja, wo die Menschen quasi uns die Bude einrennen, wo wir alle paar Tage, ach was, Stunden Leserpost, Hörerpost erhalten. Wir sollen noch mal bitte wieder Marius sagt die Vergangenheit vorausmachen und das ist jetzt natürlich der perfekte Anlass dafür. Machen wir das gleich oder später erst?
Nö, das können wir gleich machen, würde ich sagen. Kleiner lockerer Einstieg, hätte ich gesagt. Dann habe ich es auch hinter mir. Genau, Marius sagt die Vergangenheit voraus. Das beliebte Format, in dem ich Dinge sage, die ihr draußen schon längst wisst und mich damit blamiere. Und ja, ich darf jetzt sagen, wofür Emma Stone bzw. Poor Things nominiert wird. Und damit habe ich nämlich schon ein bisschen vorweggenommen. Natürlich wird Emma Stone als beste Hauptdarstellerin nominiert und gewinnt das ganze Ding auch. Und dann würde ich noch sagen, dass er natürlich als bester Film nominiert wird, als bestes fürs beste Kostüm, fürs beste Szenenbild, für den besten Schnitt, für die beste Regie Yorgos Lanthimos, für beste Nebendarsteller Mark Ruffalo.
Hast du Make-up-Frisuren schon gesagt?
Make-up-Frisuren natürlich, ja. Mhm. Bestes adaptiertes Drehbuch natürlich.
Mhm.
Ist ja basiert auf einem Roman.
Würdest du beste Kamera noch mitgehen?
Beste Kamera, ja. Vielleicht sogar beste Kamera mehr als Schnitt. Obwohl auch da sehr nette Spielereien sind. Aber Kamera natürlich, klar. Für die Fischaugen. Blickwinkel. dazu kommen wir bestimmt noch. Musik-Nominierung. Auch Musik.
Okay. Ich würde doch sogar noch mitgehen und sagen, auch Willem Dafoe kriegt noch eine zweite Nominierung als bester Nebendarsteller.
Würde mich sehr freuen, aber ich glaube, Mark Ruffalo bekommt sie nur in diesem Fall.
Also wir pokern hoch, indem wir einfach sagen, in jeder Kategorie.
Nee, also beste Nebendarstellerin zum Beispiel nicht. Dafür haben die anderen Frauen außer Emma Stone zu wenig Screentime. Wobei die alte Oma auf dem Schiff, deren Namen ich vergessen habe, die könnte es noch werden.
Bevor wir jetzt hier in den Plot und in die Diskussion starten, vielleicht noch, wie wir es mit Spoilern handhaben, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wir setzen ganz am Ende einen Spoiler-Part natürlich dran, wo wir dann nochmal frei über ja, die letzten zwei Drittel des Films reden. Ja, aber wir wollen euch den Filmgenuss nicht verderben. Dieser Film bietet doch durchaus einige handlungstechnische Überraschungen, die wir euch nicht vorwegnehmen wollen. Deswegen macht dann entweder Pause und guckt den Film oder macht das halt nicht und lasst ihn euch etwas spoilern.
Falls ihr das schon mal wissen wollt oder zu einem Spoiler-Part direkt kommen wollt, Timecodes, wie immer in der Beschreibung.
Exakt.
Gut, Christian, so, Marius, worum geht's aber?
Du hast ihn gestern gesehen. Ich wollte jetzt gerade dich fragen,
ach so,
ob du.
Achso, okay, ja.
Du aber kann ich das dann natürlich auch
machen? Ich habe ihn frisch in Erinnerung, deswegen müsste ich ihn natürlich perfekt zusammenfassen können. Und ich habe ihn doppelt gesehen. Also, es geht um einen Chirurgen namens Gott, der eine Kreatur erschaffen hat, und zwar Bella, seine Tochter in Anführungszeichen. Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Und nun beauftragte er einen seiner Schüler, dessen Namen ich tatsächlich wieder vergessen habe. Er ist zwar relativ präsent, aber
Max,
glaube ich. Max, und sein Schauspieler Rami Youssef, der soll quasi Bella dabei beobachten und Notizen machen, um das ganze Experiment zu, ja, protokollieren, würde ich sagen. Denn Bella sieht zwar aus wie eine erwachsene Frau, ist aber auf einem geistigen Level eines Kleinkindes, würde ich mal knapp behaupten, lernt aber stetig dazu und wie gesagt, das soll so ein bisschen gezeigt werden. Und umso mehr dazu lernt, umso mehr möchte sie natürlich ihre Freiheit erlangen, denn sie ist ziemlich eingeschlossen in der Villa des Chirurgen, gespielt übrigens von Willem Dafoe, das habe ich noch nicht gesagt. Und spätestens bei Willem Dafoes Aussehen sieht man auch, woran das Ganze hier angelehnt ist. Das ist natürlich eine Art moderne Frankenstein-Geschichte und Emma Stone ist quasi Frankensteins Monster. Ja, genau. Bella sucht die Freiheit und trifft dann irgendwann auf die Figur von Mark Ruffalo, der da heißt
Duncan
Wedderburn. Genau, das ist ganz wichtig. Ich glaube, sein Name wird immer nur ganz gesagt, Duncan Wedderburn. Der verliebt sich, naja, also eher in das Aussehen von Emma Stone, würde ich glaube behaupten, und will mit ihr durchbrennen und nach Lissabon ziehen, und die geistig sehr junge Bella nimmt dieses Geschenk gerne an. Das Ganze eingefangen, zumindest in der Zeit, wir spielen in London, ungefähr im protofuturistischen 19. Jahrhundert, würde ich mal so sagen. Ja,
es ist viktorianisches London.
Ja, also wir haben zwar alles noch in Pferdekutschen und man hat so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gedacht, Sherlock Holmes kommt gleich auch um die Ecke, so ein bisschen hatte ich das Gefühl. Allerdings haben wir auch schwebende Autos zum Beispiel dort oder so Schienenfahrzeuge, dampfbetriebene Sachen. Sehr lustig da die Kutsche von Gott, die einfach nur so einen Pferdekopf vorne hat und aber eigentlich mit einem Motor läuft. Deswegen Protofuturismus, wie ich finde, sehr interessantes Thema. Also wir haben sich damals die Leute in der Vergangenheit die nahe Zukunft vorgestellt.
Und, ja, das gibt das dem Ganzen auch so eine Steampunk-Atmosphäre.
Genau, teilweise, ein bisschen Steampunk, ne? Ist drin und es ist, wunderschön. Es hat ein bisschen auch Jules Verne-Faktor. So. Also es ist ein sehr eigener Stil, der im Setbau, und damit kommen wir direkt nochmal, denke ich, nur zum ersten Punkt, im Setbau, in der Kamera, sehr schön eingefangen wird in einem sehr surrealistischen Stil, der halt perfekt zu diesem Film passt. Weil falls wir es noch nicht erwähnt haben oder falls es noch nicht klar wurde, das ist etwas ganz Besonderes, was ihr hier sehen würdet, egal wie es euch gefallen wird am Ende, aber es ist auf jeden Fall sehr surrealistisch und sehr freaky, würde ich sagen.
Ich bin jetzt natürlich nicht ganz so in der Definition vom Surrealismus drin. Ich hatte eher so ein bisschen mich an Expressionismus erinnert gefühlt. Ja. So. Oder auch an, was so die Darstellung des Himmels betrifft, so ein bisschen an Van Gogh. Also es gibt ja dann so ein paar Shots auf den Himmel, das ist so dann so traumartig wabert das da so oben lang und das sieht so ein bisschen aus wie halt wie in den Gemälden von Van Gogh, der Himmel, bloß halt nicht ganz so gemalt, ja. Sondern etwas mehr CGI, aber halt trotzdem, wie gesagt, traumhaft und fantastisch mit PH.
Ja, es hat so ein bisschen auch was, ja, ob so vom Expressionismus so, nicht unbedingt von den Figuren, also es ist jetzt nicht so krass wie Caligari oder sowas, ne, dass jetzt alles so merkwürdig irgendwelche Formen dann vertreten.
Jetzt nicht filmischer Expressionismus, sondern Maler, also Expressionismus in der Malerei. So, das ist ja, der arbeitet ja auch mit sehr knalligen Farben. Oh Gott, es kann sein, dass ich mich jetzt hier voll in die Nesseln setze, aber ich habe das zumindest so abgespeichert. aber auch so sehr, sehr leuchtende Farben, wenn es dann in Farbe geht, weil die ersten 20 Minuten oder so vom Film, die sind in Schwarz-Weiß und man kann sich so ein bisschen fragen, wieso? Und ich habe das ja anhand des geistigen Zustands der Protagonistin festgemacht, denn auch Babys sehen ja zunächst nur schwarz-weiß Kontraste, bis ihre visuelle Wahrnehmung etwas weiter vorangeschritten ist. Und da knüpft der, oder greift der Film visuell auch die Perspektive seiner Protagonistin auf, was natürlich nicht diese Fischaugen erklärt, die auch nur am Anfang, glaube ich, hauptsächlich zum Einsatz kommen.
Später noch.
Kommen die später auch nochmal?
Okay.
Aber diese Lanthimos-typischen Fischaugen, die gefühlt immer sehr willkürlich eingesetzt werden, aber doch für eine angenehme visuelle Verwirrung sorgen, wie ich finde.
Ja, allgemein die Kamera, oder? Also es hat auch manchmal so sehr altertümliche Schwenks oder Zooms, ne, dass man so einen Western-Zoom schon fast, dass du anfängst irgendwie im breiten Bild und dann auf das Gesicht relativ schnell und ungelenk zoomst und sowas oder andersrum. Also da sind sehr, sehr viele Spielereien drin, sagen wir es mal so. Und das dient nicht nur dafür, sondern halt auch für Setbau. Da siehst du dann irgendwelche Tiere, die zusammengeformt sind, die irgendwie einen Kopf von einem Hund haben und einen Körper von einer Ente oder ähnliches, die dann hinterher watscheln, solche lustigen Sachen. Also das ist alles, hat es auch so ein bisschen Anleihen von Freakshow, diesen 20er-Jahre-Film, so ein bisschen. Also es ist crazy. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich war überfordert, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und irgendwie an allen Ecken und Enden irgendwas entdeckt habe und irgendwie noch eine kleine Spielerei und noch ein Detail. Und das mochte ich sehr. Und innen drin hast du halt Protagonisten, bis auf Bella, die halt so britische Gentlemen sind, mehr oder weniger. Auch Gott sieht ja crazy aus und wie Dr. Frankenstein halt. Aber
Frankensteins Monster, wie Frankensteins, wie, also optisch oder vom Äußeren her ist er das Monster hier in dem Fall.
Genau.
Ne?
Und aber er redet ja trotzdem auch britisch oder auch seinen Assistent oder auch Mark Ruffalo oder so. Nur ab und zu kommen dann auch mal härtere Ausdrücke, also einfach so reingeschoben, wenn sie keinen Bock mehr auf Politeness haben.
Ja, das resultiert doch in so ein paar sehr lustigen Momenten, Sprüchen, wenn dann irgendwie Willem Dafoes Figur Gott erzählt, warum er eigentlich beim Essen die ganze Zeit an so eine Maschine angeschlossen ist. Und er erzählt seinem Assistenten, ja, sein Vater hat ja an ihm rumexperimentiert und um herauszufinden, was niemand wissen wollte und was dann irgendwie klar war, dass der Mensch doch seine Verdauungssäfte braucht und ja, er hat es ihm aber entnommen und deswegen muss er jetzt die ganze Zeit an so einer Maschine sitzen, wenn er isst.
Ja, Yorgos Lanthimos typisch, würde ich sagen, ist das Ganze, ich würde es mal schwarzen Humor kennzeichnen, ne, also es wird sehr viel.
Groteske.
Ja, groteske ist sehr gut auch, ja. Allgemein könnte man den Film auch als groteske bezeichnen. So im Stile von das große Fressen oder sowas. Aber auch im Humor tatsächlich, genau. Und immer wieder abgewechselt auch mit visuellen Humor. Also diese Blasen, die irgendwie Willem Dafoes Figur beim Essen absondert oder sowas, die haben mich persönlich gekillt. Aber auch immer einfach so One-Liner, die auch super lustig waren. Gerade von Emma Stone auch, die dann das kann man glaube ich verraten, im Laufe des Films dann halt immer erwachsener wird. Und das ist so die Grundgeschichte. Da teilweise One-Liner raushaut, die super lustig sind, wirklich mein absoluter Favorite ist relativ am Anfang, wo sie durchbrennt mit Mark Ruffalo und dann nach dem ersten Mal Sex sagt irgendwie why people don't do this all the time. Das ist einfach.
Ja, dann will sie ja noch mehr und er sagt, ja, Männer, wir können nicht so oft. Ist das eigentlich ein physiologischer Mangel von euch Männern? Er ist völlig überfordert damit oder ihm wird es so bewusst, okay, irgendwas ist jetzt, also ja, Touché so ungefähr, ne? Sie hat mich jetzt gerade ein bisschen verbal geschlagen. Ich bin verdutzt. Mein Lieblingsspruch kommt im Spoiler-Teil, dann kann ich das vielleicht nochmal sagen. Kommt ganz am Ende. Aber allgemein finde ich, dieser Film wirft einem sehr viel entgegen, inhaltlich, ästhetisch und das war für mich auch so ein bisschen, oder ist jetzt im Nachhinein für mich schwer, alles zu ordnen, beziehungsweise auf so einzelne Details einzugehen, sondern es ist, wie gesagt, es sind 140 Minuten oder so geht der und das ist eine ganz schöne Menge an Eindrücken, an Ideen, an einzelnen Momenten, die ja toll sind, mich in Summe aber zumindest nicht so begeistern konnten, wie offensichtlich die meisten anderen Menschen da draußen, inklusive dir. Also irgendwo, ich habe auch so ein bisschen Fragen, Problemchen mit dem letzten Drittel, aber irgendwo blieb bei mir einfach diese Begeisterung aus und dieses, wow, das ist ja jetzt wirklich ein absolutes Meisterwerk, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass Yorgos Lanthimos Gedankenexperiment-Filme vielleicht auch manchmal ein bisschen wieder so, ich komme schon wieder darauf, das ist ein bisschen verkopft auch teilweise, ne? Und ein bisschen, es wirkt sehr gestellt, ist jetzt ein dummes Wort, aber so konstruiert ist es vielleicht besser. Und es ist natürlich bewusst konstruiert, aber irgendwie konnte ich über diese Konstruktion selten hinwegblicken.
Ja, was die Interpretation angeht, werden wir bestimmt im Spoiler-Teil auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Prinzipiell kann man sagen, dass zumindest gewollt, ob man das jetzt genauso sieht oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen, aber ein komplett feministischer Film ist, der einfach die Emanzipation der Frau zeigt, aus sich heraus, aus meinem Gedankenwelt quasi. Denn alles, was Bella tut, macht sie aus eigenen Stücken. Alles, welche Entscheidungen sie trifft, sie erklärt es sogar später, wenn sie sich besser artikulieren kann, einfach wenn ihr geistiges Alter voranschreitet, dadurch, dass sie sagt, ich könnte auch andere Dinge machen, ich könnte jetzt auf Sachen verzichten, die vielleicht kontrovers, die aufgestoßen sind, Christian, aber sie entscheidet sich proaktiv quasi für ihr Leben, das sie eben dort führt. Und das ist entscheidend. Und alle Männer um sie herum denken, aber sie hätten die Kontrolle quasi.
Ja, ja.
Und sie sind hier die Machthaber oder die Bellas Entscheidungen beeinflussen. Und dabei ist es gar nicht so. Zum Beispiel Duncan Wellerman, der vor allen Dingen quasi dadurch denkt, dass er, weil er Sex mit ihr hat und quasi ihr erster Mann ist, irgendwie ein Machtverhältnis aufbaut. Das wird allerdings dadurch zerstört, dass sobald die Szene, die ich gerade eben gesagt habe, in meinen Lieblingsgag quasi kam, Bella rausgeht quasi. Also sie bekommt nicht nochmal Sex, deswegen geht sie raus, um die Welt zu erkunden. Und das ist eine, weiß ich nicht, so 5- bis 10-minütige Sequenz, wo sie durch Lissabon geht, also eine Art von Lissabon. Wenn Lissabon wirklich so aussieht, dann muss ich wirklich mal dahin. Und dort dann so verschiedene Aspekte der Welt kennenlernt, nur unterlegt mit einer merkwürdigen Musik, die sich sowieso durchzieht, ja, merkwürdige Musik, und dort auf Menschen trifft, beziehungsweise auf diese Gegend. Sie trifft auf eine Frau, die Gitarre spielt, auf ein Tattoo-Studio mehr oder weniger, wenn man so will, auf den Hafen. Und sie kommt irgendwann auf so ein Palais an und hat einen wunderschönen Ausblick über Lissabon. Die ganze Leinwand ist gefüllt mit einem gemäldeesken Ausblick auf diese Stadt. Es ist wunderschön, es ist wirklich, es war mein Desktop-Hintergrund für eine Zeit lang. Und was macht sie? Sie kotzt.
Also. Ja. In dem Moment dachte ich erst, okay, hat er sie jetzt geschwängert? So. Aber nein, dem ist nicht so.
Nein, aber diese wunderschöne, traumhafte Sequenz und yeah. Sie übergibt sich darauf. Also es ist schon fast ein Kommentar des Regisseurs, ja. Mehr oder weniger. Aber das fand ich so toll, einfach dieser Abschluss dieser Sequenz.
Was, glaube ich, noch gesagt werden muss vor dem Kinogenuss, also ihr solltet nicht, sagen wir mal, sexuellen Handlungen auf der Leinwand abgeneigt sein, wenn ihr sowas nicht sehen könnt, wollt, aus welchen Gründen auch immer. Dieser Film ist sehr freizügig. Die Hauptdarstellerin ist auch, wie ich finde, erstaunlich freizügig. Also das war schon am Anfang schon so, okay, sie zeigt Brust. Das ist ja auch nicht selbstverständlich im ja doch sehr prüden Hollywood, dass da
vor allem für den Star. Also,
genau, ja. Vor allem für so einen Star wie Emma Stone, dass die sich nackt machen vor der Kamera und wurde wahrscheinlich auch ein bisschen mit Prothesen oder so gearbeitet, dass das dann nicht komplett blank ziehen musste vor der Crew, vor dem Filmteam. Aber ja, auch es gibt sehr viel Sex zu sehen, auch relativ explizit und in verschiedensten Ausprägungen, um das mal so zu sagen. Insofern, ja, Respekt an Emma Stone dafür, diese Rolle so angenommen und so durchgezogen zu haben.
Ich meine, sie war ja auch selber Produzentin des Films, also sie wusste, glaube ich, sehr genau, worauf sie sich da einlässt. Hat das wahrscheinlich auch, also ja, ihre Entscheidung und wurde da nicht von irgendjemandem gedrängt. Auch Yorgos Lanthimos hat sie ja schon zusammengearbeitet. Also scheint jetzt auch nicht der schlimmste Regisseur der Welt zu sein, wenn man nochmal mit
ihm zusammen. Nee, und es gab ja auch einen entsprechenden Berater Set, der solche Sachen dann, der in solchen Sachen einfach berät. Ich weiß nicht, was genau sein Job ist, aber das wird jetzt nicht sein, zieh dich aus, mach dich nackig und leg mal los, sondern das ist schon, das ist natürlich schon sehr, alles im Konsens.
Ja, und also für mich auch, der Sex ist sehr prägend und die Nacktheit in diesem Film. Allerdings, ich meine, der ganze Film soll ja so ein Leben darstellen, quasi bis zum emanzipierten Punkt, quasi. Mhm. Da gehört Nacktheit und Sex einfach dazu.
Der Film ist total sexpositiv, ne?
Ja, ja, also, absolut. Also selbst, da werden wir noch drauf kommen, Aspekte von Sex oder sowas, die man negativ betrachten kann oder wo es kontrovers wird, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich denke mal, vom Prinzip hat keiner was gegen Sex. Aber ich sag mal, Kontroversität reinbringt, sieht der Film das immer als positiven Ausweg quasi oder als positiven Schritt, den man gehen kann, wenn man Bock drauf hat. Wenn man sich das selber natürlich, immer wenn man selber dafür ist quasi. Und das mochte ich. Er geht sehr, also gerade für einen amerikanischen Film ist das halt sehr ungewöhnlich eigentlich.
Gerade auch, also das ist ja bei Searchlight, das heißt, die wurden ja von Disney akquiriert vor
ja, das ist Wahnsinn.
4-5 Jahren und ich hätte auch ehrlicherweise gesagt, der wurde schon dann vor wahrscheinlich 4-5 Jahren gegreenlightet oder so. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass in der Chefetage bei Disney oder halt Lanthimos hat halt carte blanche bekommen nach The Favourite, weil sie halt wissen, okay, der legt wieder irgendeinen Oscar-Kandidaten vor oder Searchlight kann halt wirklich noch halbwegs autonom agieren, aber dass das letztendlich ein Film ist, der über Disney läuft und der auch in ein paar Monaten auf Disney Plus zu sehen sein wird, ist schon Halleluja, also Respekt.
Ich bin auch echt gespannt, wie sie mit dem Film umgehen, Disney. Weil er wird Preise, also hat schon Preise gewonnen, er wird auch bei den Oscars irgendwas gewinnen. Und ist aber schon, also kann einen schon vom Kopf stoßen, wenn man die Art von Film auch nicht gewöhnt ist. Bin gespannt, wie Disney, wie gesagt, damit umgeht, auch in Zukunft mit solchen Filmen. Aber ja, sonst geht man da rein und denkt, gleich kommt das A24-Logo. Also das ist, ja. Aber ja,
dafür ist es so großes, zu
dafür ist es zu teuer.
Dafür wirkt er zu groß. Also zu aufwendig, zu sehr budgetiert, wie ich finde.
Ja,
also,
wobei sie machen ja jetzt auch ein bisschen größere Filme. Civil War, irgendwie der neue Film von Alex Garland, soll auch größer sein. Naja, genau. Und was vielleicht auch noch gesagt werden muss, ein bisschen stärkeren Magen sollte man vielleicht auch mitbringen. Also viele Leute im Kino haben sich auch umgedreht bei manchen Szenen oder die Hand vor die Augen gehalten. Denn, ja, es geht um halt, Gott ist halt ein Chirurg, ne? Also man sieht auch ab und zu mal, es wird mal geschnibbelt, es werden Gehirne gezeigt oder sowas, also man braucht da schon mal ein bisschen fester im Magen. Ich find's nicht so krass schlimm, aber je nachdem immer, was man gewöhnt ist oder was man auch mag. Dann würde ich sagen, haben wir so das Grobe abgerissen, von mir vollste Empfehlung. Also wirklich vollste Empfehlung, geht dort rein, guckt in dem Kino, freut euch auf die Reaktion der anderen Menschen. Zwischen Leute, also bei mir im Kinosaal, ich weiß nicht, wie es hier Christian war, von Entsetzen und Leute sind stumm über 2,5 Stunden zu lautes Gelächter war alles dabei.
Es war eine durchaus enthusiastische Stimmung im Kinosaal. Also jetzt nicht übertrieben, aber es gab dann so irgendwo, ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, aber da gab es irgendwo ganz hinten jemanden, der dann wirklich 2 Minuten laut durchgelacht hat einfach. Also die Gags haben gezündet und ja, es war schon ganz gut. Von mir gibt's eine, nicht die vollste Empfehlung, aber eine Empfehlung.
Ich muss auch jetzt beim zweiten Mal schauen, das hatte ich beim ersten Mal. Manche Momente, ich konnte das Lachen gar nicht unterdrücken. Also wirklich, es kam raus quasi. Also manche Momente in diesem Film sind so unfassbar lustig für mich und mein Humorverständnis. Ich find's immer noch grandios quasi. Und ja, und die ganze Geschichte, die ganze Optik und sowas hat man selten gesehen. Und deswegen geht dort rein, spätestens bei Disney Plus, werft da einen Blick drauf.
Okay, wir werden jetzt in den Spoiler-Part switchen, würde ich mal denken, ne?
Zieh.
Spoiler ab dieser Stelle und der Elefant im Raum ist natürlich, dass Bella sich prostituiert, wenn sie dann in Paris ist, wenn sie dann mittellos ist, nachdem sie ja Duncans ganzes Geld gespendet hat, die Kreuzfahrt abgebrochen wird, sie auch in Paris trennen sich und dann die armen Leute, die da vorne an dem Kreuzfahrtschiff stehen.
Poor people, poor Bella.
Und ja, dann prostituiert sie sich aus mutmaßlich freien Stücken, das kann man ja debattieren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich im Nachhinein dann die Fragezeichen habe, inwiefern das dieser Emanzipationsgeschichte dieser Frau dann doch wirklich entgegenkommt. Ich weiß, sie tut es aus freien Stücken, allerdings ist das Thema Prostitution, Sexarbeit ja auch im feministischen Diskurs extrem umstritten. Hm. Da gibt es ja im Grunde zwei Positionen. Die einen, die sagen eben, ja, das ist, wenn man das aus freien Stücken macht, ne, und das ist da jetzt auch mein Lieblingsspruch von Bella, wir sind unsere eigenen Produktionsmittel, weil sie ja auch so ein bisschen den Sozialismus für sich entdeckt. Ja. Ne? In dem Sinne ist das ja durchaus ein Mittel, die eigene Emanzipation voranzutreiben. Andererseits gibt es halt im Diskurs auch die Position, die das einfach strikt ablehnt, Prostitution, Sexarbeit, einfach weil es in diesem Geschäft so viel Zwang gibt, weil einfach der Zwang überwiegt in der Prostitution. Und das ist halt der Punkt, wo dann auch fraglich ist, okay, auf dem Regiestuhl steht ein Mann, das Skript stammt von einem Mann und die wollen mir jetzt hier eine Emanzipationsgeschichte von einer Frau erzählen, die sich prostituiert, um ihre Freiheit zu finden.
Also es haben genug Frauen abgenickt. kann man als Gegenargument aufführen. Aber natürlich, klar, so eine Geschichte hätte mehr Wert oder mehr weniger kontrovers oder weniger, wenn das Skript wenigstens von der Frau gestammt hätte und es hätte ja auch nicht umgebracht, vielleicht da zusammenzuschreiben oder sowas. Auch das grundlegende Buch, glaube ich, stammt von einem Mann. Das ist alles so ein bisschen.
Aber ich glaube auch im Buch prostituiert sie sich nicht, wenn ich zumindest mal überflogen habe, die Handlungszusammenfassung des Buches.
Also zumindest kann man auf jeden Fall sagen, Yorgos Lanthimos und das ganze Team stellt sich hinter Prostitution und sehen das als pro-feministischen Akt.
Aber es ist ja auch irgendwo ein pragmatischer Akt. Also es wird ja nicht komplett gesagt, oh ja, prostituiert euch Frauen, weil das ist emanzipatorisch, ne? Sondern da gibt's ja dann auch, also dieser Zwang, der ja teilweise herrscht, der wird ja auch thematisiert, ne? Dass sich eben nicht die Frauen die Männer aussuchen dürfen, sondern die Männer kommen dahin, dann stellen sich die Frauen auf und dann zeigen die mit dem Finger drauf und dann geht's halt los. Dieser Zwang, der in der Handlung in der Sexhandlung dann dabei ist, der wird thematisiert, die Puffmutter, um sie mal so zu nennen, die erzählt ja dann auch so von wegen, es ist halt ein gewisser Zwang und ich muss das hier machen und wir alle müssen das machen, um unser Leben zu erhalten, weil einfach die soziale Struktur, die Gesellschaftsstruktur uns eben irgendwie da reindrückt in diese Rolle und wir nur so an Geld kommen und unsere eigene Freiheit wahren müssen, wenn wir uns nicht hier irgendwie komplett verheiraten müssen, ne? Also wollen. Also es wird jetzt nicht blind vom Film gesagt, Prostitution ist das Geilste, was ihr im Feminismus machen könnt, ne? Sondern das wird durchaus verhandelt.
Es wird kritisch behandelt, ich sag mal so die Industrie dahinter oder das Geschäft dahinter und die Männer werden kritisiert, allerdings Bella, die das hier, wie ich finde, immer noch freiwillig tut, weil man muss sehen, zu diesem Zeitpunkt ist Bella auch geistig kein Kind mehr. Also da gilt nicht mehr irgendwelche Ausreden oder sowas, sondern dass man irgendwie sagt, naja, sie wird dazu gedrängt oder sonst was. Nein, sie hat sich sogar losgelöst von ihrem Mann. Relativ easy. Und im Gegensatz, also der Mann wird sogar wahnsinnig von ihren zu offensiven Handlungen quasi, wird ja die Figur von Mark Ruffalo im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig und landet im Irrenhaus. Weil er das nicht mehr kann, quasi. Bella ist auf einem erwachsenen geistigen Level angelangt und sagt auch offen ihre Option, quasi. Also sie sagt ja, ich könnte jetzt arbeiten, ich könnte mir einen anderen reichen Mann suchen, quasi. Und denkt aber hier und sagt das ja auch zu der alten Frau, ich habe ihren Namen auch vergessen, der Puffmutter. Muss hier 20 Minuten am Tag arbeiten und kann dafür den Rest des Tages nutzen, zum Treffen der Sozialisten zu gehen oder meinen Doktor zu machen und
sowas. Medizin zu studieren, genau.
Und denkt sie so, ja, perfekt, machen wir. Ne? Und das ist ihre Entscheidung, weil sie das als bestes Option ansieht.
Ja, und sie formt das dann ja auch so, dass es mehr ihren Konditionen, ihrem Gefallen entspricht, ne? Dass sie halt nicht irgendwie einfach nur aufs Zimmer geht und dann springt der Mann auf sie. Das ist ja beim ersten so gewesen. Beim späteren sagt sie dann ja, versucht sie ja noch so eine gewisse Atmosphäre-Stimmung aufzubauen, so einen gewissen Konsens zu erreichen. Ne? Also das ist ein sehr seltsamer Diskurs, den dieser Film hier führt und ein durchaus provokanter Diskurs, den man da aufgreifen kann, und er will das natürlich auch. Man kann aber auch genauso gut sagen, okay, sie geht da halt rein in diesen Job, als sie anfängt. Ja, ich bekomme Sex und ich bekomme Geld. Och, das ist ja toll, aber zu wissen, dass sie sich halt nicht aussuchen kann, mit wem und wie und so weiter, das ist so die erste Stolperfalle quasi, über die sie dann da fällt in diesen Job hinein, aber sie bleibt ja dann dabei.
Aber das wird also ja auch nicht als positiv dargestellt, ne? Also es ist ja
nicht so, wird auch nicht als positiv dargestellt.
Und das gehört ja. Genau, dass sie dann sagt, naja gut, okay, dann ist das halt so, auf geht's ins Zimmer. Sondern genau, sie versucht Dinge dann zu ändern, es werden Dinge geändert, aber es wird auch immer klar dargestellt, auch mit der Szene davor auf dem Schiff, und darum handelt dieses ganze Schiff-Ding auch. Sie kann aber auch nicht die Welt verändern, ne? Sie verändert sich selbst und ihre Ansichten und emanzipiert sich und alles und drum und dran. Die Welt um sich herum verändert sich aber nicht. Also so sehr Yorgos Lanthimos einen positiven Blick auf die Figur hat, ne, und ihr quasi alle Freiheiten gibt, oder jede Sekunde dieses Films dreht sich um Bella, ne, und um sie herum, die sterben entweder oder werden verrückt oder sonst was, ne, oder ja später oder werden zum Goat. und das alles dreht sich um Bella, und die Welt drumherum verändert sich aber nicht, ne. Prostitution ist immer noch quasi dort ein Problem, dann die Armen, die Poor, die auch einfach nur als Masse in Alexandria irgendwie neben dem Hotel dargestellt würden.
Unter dem Hotel, sagen
wir mal. Weit unter dem Hotel. Und ich dachte mir, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, das ist so weak, so. Da oben sind die Reichen, die im Café, und da unten sterben die Babys, und das ist so offensichtlich und ja schon fast, also dafür, dass der Film sonst in Metaphern gerne redet oder irgendwie sehr schlau mit allen Thematiken umgeht, ist das hier extrem einfach dargestellt, ne? Und erst beim zweiten Mal schauen fand ich die Szene dann umso besser, weil das ist Bellas erste Konfrontation mit Armut, ne, mit den Problemen dieser Welt. Weil vorher ging alles nur um Probleme um sie selbst, ne? Maximal noch ihre Mitmenschen, aber für die hat sie sich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht interessiert. Gerade wenn dein Mitmensch Duncan Wallaby heißt. Und hier trifft sie zum ersten Mal auf die Armut der Welt und ist damit komplett überfordert. Ne? Also sie ist ja komplett, sie bricht in Tränen aus, will sich da in den Tod stürzen, will irgendwie alles Geld der Welt den Armen schenken und so weiter, und verfällt dann auch wieder zurück in eine sehr Naivität, die sie eigentlich schon so ein bisschen überwunden hat. Und das fand ich dann im Nachhinein eigentlich eine sehr schöne Szene, weil es nicht darum geht, jetzt das Elend der Welt möglichst schlau und metaphermäßig darzustellen, sondern es geht halt um Bella und um ihren Blickwinkel.
Ja, um ihre Wahrnehmung, ne? Und auch da, die Drastik dieser Szene wird dann auch quasi in einem möglichst drastischen Bild dargestellt, oder zumindest in einem sehr überspitzten Bild, ne?
Die Musik ist ja dann auch überdramatisch, ne? Also es ist ja wirklich also alles Rohre werden abgefeuert. Man muss sich schon fast die Ohren zuhalten im Kino, so laut wird's dann. Also es ist also komplett übertriebene, überdramatisierte Szene, die aber Bellas Blickwinkel darstellen soll. Und das finde ich, sollte man überall in allen Szenen dieses Films sehen. Das ist Bellas Blickwinkel auf die Welt, quasi, die wir dort sehen, auch wenn die Kamera selten in Point of View geht oder sowas, aber trotzdem sehen wir hier die Reise von Bella Baxter und nicht von der Welt. Das ist Mittel zum Zweck, beziehungsweise sieht einfach nur geil aus. Aber
und dazu finde ich, passt auch, also wie gesagt, viele Eindrücke, aber meiner Wahrnehmung nach nimmt diese extreme Farbgebung, extreme Farbsättigung im Verlaufe der Handlung auch so langsam ab, ne? Also wenn es dann Paris und dann nochmal die letzte Episode in London, da ist es nicht mehr ganz so bunt und kräftig wie anfangs Lissabon. Und so wie ja auch ihr geistiger Reifeprozess ist und sie diese kindliche Naivität bzw. das kindliche Staunen über die Welt langsam verliert, werden dann auch die Farben rausgenommen, und das wird etwas trister und realistischer.
Der Humor nimmt auch ab und die Figuren werden immer ernster. Sie selbst lacht in London kaum noch bis zur Endszene. also auch was mit einhergeht mit dem Erwachsenenwerden, ist halt nicht nur Emanzipation und alles wird super und alles wird besser für sie selbst, sondern ja, sie wird halt auch konfrontiert mit Problemen, die man als Erwachsener halt so hat. Um eine Welt um einen herum, wie du schon sagst, die wird trister. Höhepunkt dann halt in London, wenn sie halt wieder eingeschlossen ist und ja, bei ihrem eigentlichen Mann quasi ist.
Ja, bei dem Mann, den sie vorher hatte, hattest du das bei der Plot-Zusammenfassung überhaupt gesagt, dass das Kind, der Gehirn ihres ungeborenen Kindes nach ihrem Selbstmord in ihren Kopf gepflanzt wurde?
Nee, aber tatsächlich hätte ich das sagen können, weil das wird nicht als Twist oder so inszeniert, sondern es ist ziemlich am Anfang, also im ersten Drittel wird das, glaube ich, schon relativ alles besprochen. Ja.
Also man nach 15, 20 Minuten oder so wird das gesagt und für mich so ein bisschen okay, interessant, weil ich habe vorher ja wirklich vermieden, mir irgendwie was zu dem Film inhaltlich sagen zu lassen. Ich hätte sogar gar nicht gewusst, dass das so ein Frankenstein-Wiederbelebungsding ist, wenn mich nicht die Tagesthemen gespoilert hätten, einfach in ihrer Vorschau. Am Anfang, wo immer die Themen kommen, ne, dann wurde da so aufgeflattert, Frankenstein-Geschichte im Kino. Und ich dachte, nein, ich habe es so gut vermieden bisher.
Ja, es ist das Einfachste, um den Film, glaube ich, zusammenzufassen, wenn du sagen willst, worum es geht. Und es wird halt auch relativ früh gesagt, deswegen geht das schon klar. Ja.
Ja. Worauf wollte ich da jetzt hinaus? Ah ja, genau. Und jetzt sitzt sie bei ihrem Ex-Mann mit dem Mann aus ihrem früheren Leben und er denkt natürlich, okay, er kontrolliert sie wie halt zuvor, beziehungsweise beide hatten so ein Faible für Grausamkeit gegenüber den Bediensteten. Und sie ist jetzt aber ein komplett anderer Mensch und sieht auch nicht ein, dass sie irgendwie ihm gehört und will halt raus und dann kommt es halt zu Kampfhandlungen und ihm wird in den Fuß geschossen. Aber da ist mir auch nochmal erstmal finde ich, diese Episode nimmt so ein bisschen, auch wenn sie wichtig ist inhaltlich, aber ich finde, sie nimmt so ein bisschen Dynamik raus aus der Geschichte. Aber den Soundtrack fand ich da wiederum stark, weil da haben wirklich diese atonalen, ich glaube Geigen war es oder so, haben da mal richtig aufgespielt. Da hat mit dem Musik wirklich fast schon wehgetan. Nicht wegen der Lautstärke, sondern einfach weil die so unharmonisch war. Das war schön und gleichzeitig eine Qual.
Das, glaube ich, kann man über den ganzen Soundtrack sagen. Schön, aber eine Qual. Also ich würde mir jetzt nicht privat anhören. Aber zum Film passt er natürlich wie Faust aufs Auge. Ich finde, du hast absolut recht. Wenn ich den Film für irgendwas kritisiere, dann ist es das Ende. Also nicht das ganze Ende, sondern diese letzte Episode quasi in London, die eigentlich, ich hatte sogar nicht damit gerechnet, dass der Film mich emotional bekommt, aber die Szene dann, wo sie ihrem Gott, ihrem Vater, Willem Dafoe, vergibt, fand ich sehr schön, weil auch das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Auch das gehört dazu, dass Leute einem vielleicht wehtun oder man merkt, dass Leute sehr, sehr aus Eigennutz gehandelt haben, aber dass sich Menschen auch verändern können und dass man ihnen vergibt. Im Abschlussbild zum Beispiel haben wir nur einen einzigen Mann, ihren Mann. Mein Gott, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, es tut mir leid, aber er ist auch einfach Remy Joseph, genau. Max, der ja auch quasi sagt, okay, ich akzeptiere, dass du dich prostituiert hast, ist der einzige Mann, der das ist auch nicht gut heißt, ne? Aber zumindest akzeptiert, dass es so passiert ist.
Der hat kein Slut-Shaming betreibt in dem Sinne, ne?
Genau, aber, und sagt, ja. Hey, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir quasi heiraten und ich bin in dich verliebt, aber es ist deine eigene Entscheidung, dein eigenes Leben, sagt er auch nochmal. Also er ist ein positiver Charakter, obwohl er auch dumme Dinge macht in diesem Film, auch Dinge, also sie holen sich ja dann irgendwie so einen Ersatz, ne, was für Bella.
Ja, stimmt, sie beleben noch jemand anderes wieder
Willem Dafoe's Aussage, yeah, we missed you. Das war auch, ja, okay, deswegen holen sich irgendeine andere Frau dort rein und pflanzen da wieder ein Kindergehirn rein, also ja, what the fuck. Aber genau, er ist irgendwie eine bestätigende Männerfigur, eine, die sich normal verhält, ja, mehr oder weniger wenigstens.
Einfach gutmütig und hat irgendwie die Freiheit der Frau akzeptiert. Und also ist auch irgendwie, ich will nicht sagen, die einzige positive Männerfigur dieses Films. Aber, also man könnte noch ihre Vaterfigur noch irgendwie da reinrechnen. Aber auch der hat ja zumindest anfangs so einen Kontrollzwang. Und das führt auch so ein bisschen zu meiner Frage, die ich mir notiert habe, Marius. Was sind denn nun die armen Dinger, wer sind die armen Dinger, um die es hier im Titel geht?
Ja, das dreht sich wunderschön, auch sprachlich, wie ich finde, weil das wirklich auch beim zweiten Mal schauen, ich wollte darauf achten, wann ist der Moment, wenn mir auffällt, wenn Emma Stone von diesem kindlichen, ich rede drei Wörter irgendwie zu kompletten Sätzen quasi kommt oder zu poetischen Sätzen auch und nennt sich das denn? Intellektuellen Sätzen. Quasi zu also wann sich die Sprache ändert. Und ich habe es wieder nicht erkannt. Das geht so schleichend und smooth über.
Ja.
Das ist meisterhaft, wirklich. Also mir ist es nicht aufgefallen und grandios an dieser Stelle. Auch Emma Stone, das haben wir vielleicht noch nicht, gar nicht erwähnt, aber spielt fantastisch. Also wirklich großartig. Man kann sich nicht, also wenn man das letzte und das erste Bild von Emma Stone zusammenpackt, ich könnte mir jetzt schon wieder nicht zusammenreimen, wann der Punkt war, wo sie irgendwie sich verändert hat, weil das immer und also jeder Moment in ihrem Leben quasi sie verändert und das nicht in einen Punkt kommt, sondern ein Prozess ist. Was war deine Frage?
Wer oder was die armen Dinger sind, naja, die hier stimmt. Den Titel.
Ja, am Anfang denkt man sich noch, es ist Emma Stone, aber später merkt man, ja, es sind die Männer drumherum, allen voran Mark Ruffalo, der, ja, mit dem man am Ende schon fast Mitleid hat, weil er...
Ich überhaupt nicht. Also,
er wird zu einer absoluten Witzfigur dann gemacht,
ja, zu Recht. Er ist ja am Anfang dieser Gigolo und so von sich selbst bewusst und sie einfach nur ist sie selbst und macht ihn damit komplett fertig, treibt ihn in den Wahnsinn und das war so befriedigend anzusehen, weil er einfach so eine hassenswert eitle Figur ist und das fand ich auch so erstaunlich, weil ich kenne Mark Ruffalo hauptsächlich aus so, naja, ein bisschen introvertierten, ruhigen, bedachten, gutmütigen Rollen, ne, also selbst wenn du jetzt irgendwie ins MCU gehst, klar, da hat er natürlich, als wenn er Dr. Banner ist, ne? Natürlich ist er der Hulk, aber wenn er der Doktor ist, dann ist er so ein bisschen klein und so. Oder woher kennt man noch aus hier Vergiftete Wahrheit oder so? Auch da ist er sehr eher der ruhige. Aber hier, also für mich ist das fast schon so ein Anti-Type-Casting für Mark Ruffalo, was wunderbar funktioniert hat. Ich fand den so schlimm hassenswert und insofern hat mir es sehr gut gefallen, was mit ihm passiert ist.
Ja, mich freut, dass die Schauspielerinnen aus dem MCU wieder schauspielern wollen. Also wir hatten Robert Downey Jr. aus Oppenheimer, grandios, mich komplett überrascht. Man hat Mark Ruffalo hier in Poor Things komplett überrascht. Also, Alter, so. Ihr seid welcome back. großartig. Auch dieser Baron am Ende, dem man wirklich das Schlimmste quasi wünschen will.
Ja, der das ja auch nicht so extrem diabolisch spielt, sondern das ist dann auch so ein bisschen subtiler und am Anfang wirkt er ja noch, ist er ja noch so ein bisschen weißes Blatt, aber dann kriegt man langsam mit, was das eigentlich für ein hassenswertes Wesen ist, ne?
Ja, und Emma Stone, die sich dann auch eingestehen muss, dass sie ihn ja, also zumindest am Anfang, also nach seinen Erzählungen nach, und man merkt's ja auch an Bellas Gemüt vom Anfang, dass sie auch diabolische Sachen in sich hat und sie mag, wenn irgendwie Blut spritzt oder Leute sich wehtun oder sowas, ne? Und
ja gut, okay, das ist eine kindliche Eigenart, würde ich mal sagen. Also nicht die Neigung zu Grausamkeit, ne, wenn sie irgendwie den Frosch oder so zerplatzt, aber einfach, ich glaube, so physischen Schaden anzurichten, liegt, glaube ich, in der Natur von kleinen Kindern.
Ja, aber
einfach
auch später.
So destruktive Natur, nicht bös gemeint, aber einfach Sachen kaputt gehen zu sehen, einen Bauklotzturm einstürzen zu lassen, das ist schon.
Ja, okay. Ja, aber ich meine auch später, wenn sie irgendwie sich sehr darüber freut, wie Mark Ruffalo dann versucht, die alte Dame vom Boot zu schubsen. Auch eine sehr schöne Szene. Wenn er das versucht und sich ihr Kumpel, ich hab's heute mit Namen, ne?
Ja, der Zyniker, ne? Oder der.
Wie hieß er? War das Harry?
Harry Astley? Ich glaube, es war Harry, ja.
Ja. Der sich ihm entgegenstellen will und sagt, nein, du darfst ihn natürlich nicht umbringen. Und aber die alte Frau dann reagiert und so, ja, ich würde das gerne sehen und ich freue mich jetzt da drauf. Und oh, Entschuldigung, sie freut sich wohl zu sterben. Bitteschön, bitte. So. Der Humor, den haben wir angesprochen, ist großartig. Und da freut sich ja eigentlich auch Bella Baxter quasi darauf, dass sie jetzt irgendwie den Gewaltausbruch quasi sieht. Und da ist sie schon Erwachsener. Also sie hat das irgendwie noch in sich, ne? Aber emanzipiert sich auch daraus, aus ihrem alten Leben auch, ne? Und sie sagt ja auch, sagt zu ihr, ich will, dass du dich so glücklich fühlst wie vorher. Und sie antwortet, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich in den Tod stürzen wollte, ja? So glücklich soll ich mich fühlen?
Ja.
Sehr schön.
Ja, aber auch ich natürlich nach dem Film direkt gehabt, okay, die Poor Things sind ja die Männer. das sind eindeutig die Männer, die versuchen, irgendwie sie zu kontrollieren. Der Godwin, Willem Dafoes Rolle, übrigens auch Willem Dafoe, grandios. Also, ja. Ich muss mal sagen, der ist für diese etwas skurrileren Rollen, macht er so einen tollen Job, auch in der Leuchtturm zum Beispiel, ja. Oder der Northman. Also, der setzt immer so als Nebendarsteller oder als zweite Hauptrolle immer so geile Akzente eigentlich. Und hat ja jetzt auch vor kurzem seinen Stern auf dem Walk of Fame bekommen.
Ja, jetzt erst auch komplett. Viel zu spät. Also,
er, der versucht, sie zu kontrollieren und der auch ihr Erschaffer ist, dann natürlich Mark Ruffalos Rolle so als ganz, ganz großes Momentum, ihr Ex-Mann als das Diabolische letztendlich, wie man jetzt Max da reinordnen will, der ja auch irgendwie, er hat nicht so wirklich den Drang, sie zu kontrollieren, aber auch so ein Beschützerinstinkt ja am Anfang, ne, also ja, da geh nicht raus und bleib hier bitte bei mir und lauf nicht mit diesem Mann weg und so weiter. Das wandelt sich dann ja auch zum Ende, aber die armen Dinger sind ja letztendlich die Männer, also letztendlich ist das, schöpft dieser Film seinen Feminismus, seine emanzipatorische Kraft auch daraus hinaus, dass er den Männern zeigt, was sie eigentlich für jämmerliche Wesen sind teilweise, im Umgang mit Frauen, beziehungsweise der männliche Umgang mit Frauen, wie Männer Frauen bewerten, einordnen. Ich meine, auch hier Mark Ruffalo, der ja dann ihr immer vorwirft, später dann in Paris, sei eine Hure und das sei ja ganz schlimm und so weiter. Und sie nimmt das selbstbewusst hin.
Ja, sie nimmt das auch schon, vor allen Dingen hat sie ja auch keinen Hass auf ihn, sondern einfach so, sie guckt ihn ja schon fast auch mitleidig an in der Kirche, so nach dem Motto, oh, was ist eigentlich aus dir geworden? Warum kam ich nochmal mit dir zusammen oder so? Ne? Also schon fast verachtenswert, so ein bisschen. So, sie hat mich ein bisschen an Brigitte Bardot aus Die Verachtung erinnert, um jetzt mal so ein paar ganz große Vergleiche zu ziehen mit Godard. Einfach, dass sie so einen Blick drauf hat, so, du bist disgusting für mich, ne? Und genau so einen Blick hat man ja dann auf Mark Ruffalo. Und sie nimmt nur einmal Rache quasi und an den Typen, den sie ja quasi in den Tod gestürzt hat dann auch. Und der wird dann, wie ich schon erwähnt habe, was einfach natürlich schön ist, er wird zum Goat. Ne, zur Ziege. Ja. Und was im Englischen natürlich super spaßig ist.
Ich hatte gedacht, ehrlicherweise, sie hauen Godwins Gehirn in den rein.
Nee, der muss den natürlichen Tod dann erleiden. Ne? Aber was auch okay ist. Ja, es ist, genau, in diesem Umgang wird er auch, also ich mag keine Vergleiche zwischen dem und Barbie, um ehrlich zu sein. Die haben beide komplett unterschiedliche Ansätze, auch wenn sie ein ähnliches Thema haben.
Wobei den Vergleich ist wie Barbie für Menschen, die gern Björk hören. Ja, fand ich schon lustig. Ja, aber irgendwie zu sagen, oh, das ist der bessere Barbie und so weiter. Also den emanzipatorischen Move, den Feminismus, den beide vertreten, finde ich, ist doch sehr unterschiedlich. Einfach in der Energie, in der Power, die sie ausstrahlen, im philosophischen Ansatz vielleicht sogar auch. Ne? Also
es
wird halt immer so verglichen.
Und wie sie ihn quasi auch zeigen. Ne? Also Barbie ist nun mal ein sehr einfacher Film, ne? Also das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint, auch wenn es sich wahrscheinlich so anhört. Aber ich hatte bei Barbie auch, ich habe genauso oft gelacht bei Barbie wahrscheinlich wie bei Poor Things, aber philosophisch und tiefer berührt hat mich halt Poor Things. Und aber ich finde, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig vergleichbar, auch wenn sie beide halt Feminismus sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber trotzdem, im Umgang mit den Männern, finde ich, kann man sie vergleichen. Und da ist Poor Things die radikalere Version. Würde ich mal glatt behaupten. Also die Männer kommen bei Barbie besser weg zum Ende hin. Da wird ja ein Miteinander dann am Ende propagiert und quasi eine Lösung sozusagen angeboten sogar.
Ja,
und
das stimmt,
bei Poor Things, also das Abschlussbild hast du, warte kurz, 4 Frauen, die Gin trinken und ein Mann, der die einzige männliche Sympathiefigur zumindest
am Ende ist. Ja, und der zweite Mann, der halt Blätter frisst mit einem Ziegenhirn im Kopf.
Ja, okay, genau. Und du hast den Goat quasi. Ich liebe dieses Bild einfach in meinem Kopf, dass dieser Arschloch-Typus von Mann, der als einzige Figur, selbst Mark Ruffalo würde ich noch mehr Charakter zugreifen als diesen Baron, der einfach nur diabolisch ist und einfach nur ein Frauen- und Menschenhasser ist. Der hat es quasi dann auch am Ende nicht anders verdient. Dieses Abschlussbild auf dieser Veranda, also das kann man sich wirklich auch aufhängen. Das mochte ich sehr und war, wie ich finde, der perfekte Abschluss für diesen Film. War das jetzt auch der perfekte Abschluss für diesen Podcast?
Finde ich schon, ja.
Macht euch ein eigenes Bild. Oder gut, wenn ihr den Spoiler-Teil gehört habt, glaube ich, habt ihr hoffentlich auch schon ein eigenes Bild gemacht. Es gibt auch kritische Stimmen da draußen, also noch kritischer als Christian. Weitaus kritischer. Es gibt sehr viel, wenn man bei Letterboxd schaut, Leute, die 4, 4,5, 5 Sterne geben und Leute, die 1 Stern geben. Ne? Also die den komplett alles absprechen, was den feministischen Aspekt angeht und sagt, nee, das ist einfach nur eine männliche Fantasie. Es ist ein männlicher Blickwinkel komplett auf die ganze Sache und ein bisschen Emma Stone auch alles abreden, was ich auch ein bisschen komisch finde, aber okay, gut, wenn man den Blick halt hat. Kann man so sehen, bestimmt. Ich finde, es ist zu kurz gegriffen. Ich finde, man kann 10 kritisch sehen, aber alles in allem ist es nicht nur ein wahnsinnig gut aussehender und gespielter Film, sondern auch inhaltlich für mich trifft er die richtigen Punkte.
Ja, schöne Zusammenfassung.
Ja, fand ich auch. Also meistens fast bin ich mir, aber die letzten Sätze.
Ich mache es jetzt. War schon gut. Schaut dir gerne nochmal auf die Schultern und wir geleiten die Menschen da draußen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann bewertet uns doch gerne mal bei Spotify oder bei
iTunes Store. Du hast am Anfang, bevor wir das jetzt schon wieder vergessen, weil wir am Anfang gesagt
haben. Ach so, ja, ich bleib bei 3,5. Okay, sorry. Also. Also nach wie vor interessant, durchaus diskursanregend, aber auch
ich stolpere
so ein bisschen über die letzten 2 Drittel. Okay. Immer noch. Vielleicht ein zweites Mal, aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so enthusiastisch, den noch ein zweites Mal zu gucken. Vielleicht.
Das Pacing wird da auch ein bisschen schlechter.
Vielleicht in einem halben Jahr noch mal im O-Ton, vielleicht legt er da noch mal ein bisschen zu. Aber das war jetzt nicht das, also ich habe ja wirklich auch Reviews gesehen von Leuten auf Letterboxd, die dann schreiben, oh, also ich bin aus dem Kino gekommen und ich bin geflogen, weil die Bilder und die Handlung und das war so tolles Kino und ich habe das halt einfach nicht gespürt. So, es war, dafür war es mir dann, wie schon gesagt, etwas zu verkopft.
Ich kann es nachvollziehen, ich hatte, wie beim ersten Mal schauen, ein breites Grinsen meisten Teil des Films auf.
Vielleicht war hier auch einfach die sehr hohe Erwartungshaltung bei allen Vorschusslorbeeren, bei deinen Vorschusslorbeeren, die du hier schon mehrfach ausgesprochen hast, verteilt hast, vielleicht war es einfach das. Auch darüber müssen wir mal eine Folge machen, Erwartungshaltung. Wie gesagt, Bewertung folgt uns gerne bei Instagram oder auf kindertagesstelle.com oder falls ihr da noch seid, Twitter, X. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Marius, für das sehr enthusiastische Gespräch über Poor Things, das sich jetzt schon, oh Gott, fast eine Stunde hinzieht.
Danke auch.
Und wir werden über Poor Things bestimmt nochmal am Ende des Jahres sprechen, beziehungsweise am Anfang nächsten Jahres. Aber das Jahr ist ja noch lang. Mal gucken, was da filmisch noch kommt.
Ja, bei mir war es schon auf der Liste vom letzten Jahr. Deswegen
wird dieses Film ja so überragend, dass am Ende der doch nur auf Platz 11 landet.
Mal gucken.
Das ist die Folge beenden. Ich verschwafle mich hier schon wieder.
Ja, gut. Also, habt eine gute Zeit und drückt Poor Things alle Daumen bei den Oscars.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.